Ja, Vater, ja. Wir danken dir, dass der Martin da ist und er so viel vorbereitet hat, was er uns weitergeben will. Und ich danke dir, dass du letzte Woche schon zu vielen gesprochen hast und ich bitte dich, dass du das auch heute wieder tust, dass du uns darin schulst, wie du deine Jünger geschult hast, dir nachzufolgen, deine Jünger zu sein und das Gute, was du angefangen hast auf der Erde, selber mit voranzutreiben. Bitte zeig uns da heute so, was für jeden von uns dran ist als nächster Schritt, als nächster Glaubensschritt.
Also Amen.
Also nach der Einleitung ganz am Anfang zum Gottesdienst muss ich mich mal outen. Ich bin römisch-katholisch. Und meine Frau ist Lutheranerin. Sie hält also die reformatorische Flamme bei uns zu Hause hoch. Das ist gut und das ist wichtig. Und es ist immer schön, wenn man jemanden zu Hause hat, der einen ermahnt und auf die rechte Spur leitet. Wenn ich manchmal mit dem Herrn rede, dann sagt er, hör auf deine Frau. Zu dem Night Fever würde ich gerne auch noch etwas sagen. Einfach nur eine ganz herzliche Einladung. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass ihr dafür so viel Raum gemacht habt. Aber das ist zwar initiiert von Katholiken, aber ist total offen. Und es ist wirklich an jedem von uns im Leib Christi in dieser Stadt, ob wir die Chance ergreifen, das Ding mitzugestalten, mitzuformen, mitzuergänzen, mit bunt zu machen, weil es ist eine Möglichkeit, wie wir wirklich in die Stadt hineinwirken können. Und ich möchte euch sehr ermutigen, ja, auch zu schauen, ob ihr vielleicht mit der wunderbaren Lobpreisband euch einbringen könnt. Also herzliche Einladung, sich da einzuklinken und mit ein Mosaikstein zu sein. Das ist nicht gedacht, das soll nicht eine katholische Sache sein oder höchstens in dem Sinne katholisch, wie wir nämlich alle katholisch sind, nämlich das heißt allumfassend. Ja, die Besonderheit ist, wir sind alle katholisch, aber wir sind nicht alle römisch-katholisch. Das ist der Punkt. Ja, das letzte Mal habe ich ja berichtet, es war einer von diesen Tagen, wo Petrus morgens aufwachte und dachte, Mann, oh Mann, oh Mann, schlecht geschlafen. Warum? Weil meine Frau hat schlecht geschlafen. Warum? Naja, weil sie sich Sorgen gemacht hat um ihre Mutter, die krank war. Und dann wachst du gerädert auf und denkst dir, mein Gott, so einen Tag brauchst du nicht. Und das sind diese Tage, die kennt ihr wahrscheinlich auch. Die finden in der Regel eigentlich keine Erwähnung in der Geschichte, also in der Weltgeschichte. Es sei denn, Jesus kommt da drin vor. Jesus macht den Unterschied. Denn Jesus, haben wir gelernt, heilte die Schwiegermutter des Petrus. Und das macht den Unterschied. Und heuer, zweites Lehrjahr, ist wieder mal so ein Tag. So ein Tag, wo man denkt, den könnte man sich in der Pfeife rauchen, weil es total abgeht in der Stadt. Die Römer machen Ärger, das kennt man schon. Aber auch der Mann, der das höchste Amt im Staat, bringt es mal wieder fertig, eine seiner größten Dummheiten zu begehen. Er stolpert, wie so mancher Staatspräsident, über eine Minderjährige, die bei einem seiner Partys getanzt hat und macht richtig Unfug. Und die Volksseele brodelt und der Punk geht ab in Jerusalem. Und der Chef von Petrus hat nichts Besseres zu tun, als sich zurückzuziehen, fernab der Zivilisation in die Einöde, wie es so schön heißt. Und hat seine Mitarbeiter, genannt 12 Apostel, eingeladen, freundlich formuliert, mit ihm da draußen zu sein. Und so machen sie sich auf und Petrus denkt, das wird wieder mal einer von diesen Tagen. Aber wir wissen ja inzwischen, den Unterschied macht Jesus. Und es kommt, wie es kommen muss, irgendwie die Leute kriegen raus, wo Jesus ist. Und gerade wegen dieser extrem angespannten Situation in Jerusalem machen sich Tausende auf, suchen ihn und finden ihn da draußen. Und Jesus kümmert sich den ganzen Tag um die Leute, heilt sie, spricht ihnen zu, ermahnt, richtet auf. Und es werden immer mehr. Und am Ende des Tages sind 5000 Männer da, Frauen, Kinder noch dazu und kein Brot. Und ihr kennt die Geschichte, ne? Und dann passieren diese Highlights, die Speisung der 5000. Aber das ist was, davon erzähle ich euch nächstes Jahr. Aber am Ende des Tages, es dämmert schon. Und die 12 Apostel sind satt rund, weil ihr wisst, bei der Speisung der 5000 bleiben 12 Körbe übrig für die Apostel. Jeder hat einen Korb voll zu essen. Und man könnte so wunderbar sich jetzt zur Ruhe setzen. Da setzt unsere Geschichte von heute ein. Okay. Das ist in Matthäus und 14,22 für die, die mitlesen wollen. Jetzt müssen wir mal gucken. Da geht's los. Und sogleich nötigte er die Jünger, also sogleich heißt, nachdem sie sich satt gegessen haben und sich eigentlich hinsetzen wollten. Und sogleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmenge, die 5000, entlassen hat. Und als er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. In der vierten Nachtwache kam er ihnen entgegen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen: Es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach: Seid guten Mutes, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und er sprach: Komm. Und Petrus stieg aus dem Boot aus, ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette mich! Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus und ergriff ihn und spricht zu ihm: Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Boote waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie ans Land und taten das, was man an solchen ganz normalen Tagen, wie wir sie alle kennen, tut. Ein paar Wunder hier, ein paar Wunder da und so weiter. Wir befinden uns, das merkt ihr schon am Kapitel, dass wir soweit im Matthäus blättern mussten, wir befinden uns im zweiten Lehrjahr. Streng genommen schon ziemlich gegen Ende des zweiten Lehrjahrs. Und ich hatte das letzte Mal schon erwähnt, dass ein guter Ausbilder, ein guter Meister, wenn er merkt, Lehrling hat es verpatzt, hat es nicht begriffen, dann weiß ein guter Meister, wann es nicht keinen Sinn macht, mehr auf ihn weiter einzureden, sondern dass es einfach nötig ist, mal weiterzumachen, weiterzugehen, andere Projekte anzugehen. Und man kommt bei Gelegenheit wieder auf dieselbe Herausforderung zurück, in der Hoffnung, dass dann die Jünger, die Lehrlinge, die Auszubildenden es meistern werden, es begreifen, worum es geht, was passiert. Und so war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Seesturm kommt. Und hier ist er. Es geht los. Wir haben wieder 10 Glaubensschritte, wie beim letzten Mal. Ihr habt hoffentlich damals mitgeschrieben, vor einer Woche. Jetzt ist die Gelegenheit, falls ihr es verpasst habt, diesmal die 10 Schritte mitzuschreiben. 10 Schritte, wie ich mein Glaubensleben meistere. Und wenn du zum ersten Mal da bist, dann auch an dich die Bitte, überleg dir mal, was ein Glaubensprojekt in deinem Leben ist. Weil es hilft sehr genau, wenn wir die 10 Schritte durchgehen, dass du konkret an ein bestimmtes Glaubensprojekt denkst. Und wenn dir gar keins einfällt, dann nimm einfach dein ganzes Leben. Weil unser Leben ist auch ein Glaubensprojekt. Alle Elemente drin. Egal, was deine Eltern sich gedacht haben. Dein Leben ist von Gott initiiert. Das ist das Wunderbare, die gute Botschaft. Du kannst ein Wunschkind deiner Eltern sein oder du kannst, wie ich, ein Kind sein, das nicht gewollt war. Aber Gott wollte mich und Gott wollte dich. Und Jesus hat ein ganz klares Ziel für dein Leben, dass du nämlich ankommst beim Vater. Dein Leben ist ein Glaubensprojekt. Die einzige Frage ist nur, erkennst du es und ergreifst du es als solches? Oder verpennst du es? Aber vielleicht hast du ja auch ein ganz konkretes Glaubensprojekt. Das letzte Mal hatte ich erwähnt, dass ich ein Glaubensprojekt meiner Ehefrau bin. Vielleicht sind auch deine Kinder ein Glaubensprojekt. Für manche Kinder sind auch die Eltern ein Glaubensprojekt. Oder deine Ausbilder, deine Lehrer, wen auch immer. Du selbst. Also hab so ein konkretes Glaubensprojekt vor Augen. Und dann geht es los. 10 Schritte. Es ist Jesus, der das Projekt, die Reise im Boot, unser Leben initiiert. Und auch das Ziel vorgibt. Das waren die Merkmale, haben wir letztes Mal schon gelernt. Jesus initiiert und er gibt das Ziel vor. Das ist das Kennzeichen. Wir hatten ausführlich darüber gesprochen, über dieses, was hier die Elberfelder völlig korrekt übersetzt mit er nötigte sie, dieses Ausdrückliche, und befinden wir hier genauso wieder. Ja? Die Jungs sind dagegen loszufahren, es bedarf mehr als einer kleinen Bitte, nun mach doch mal und auf, wir wollen doch jetzt und also nicht, wir vertiefen es nicht, hört euch die CD vom letzten Mal an, ihr habt es alle auf dem Schirm, er nötigte, es ist so. Glaubensprojekt. Erster Schritt. Zweiter Schritt. Wir sind im Wiederholungsfall. Zweites Lehrjahr. Eine kleine Variante. Ganz wichtig. Diesmal geht er nicht voran. Ja, beim ersten Mal ein ganz klares Element. Er geht voran. Wir folgen. Wesentliches Element des Glaubensprojekts. Das bleibt immer noch wahr. Obwohl bei diesem Mal Jesus was Interessantes macht. Er sagt, fahrt mir voran ans gegenseitige Ufer. Ich bleibe noch hier. Ich komme, aber ihr fahrt voraus. Heißt das, dass der zweite Schritt vom letzten Mal überholt ist oder nur für Kleinkinder ist? Oder was bedeutet das? Wir müssen die Situation verstehen. Jesus trainiert die 12 auf eine ganz konkrete Prüfung hin. Die Abschlussprüfung, die Meisterprüfung. Was war die Meisterprüfung? Die 12 mussten begreifen, dass nach 3 Jahren er weg ist. Er nicht mehr sichtbar ist. Er nicht mehr in der Weise mit ihnen ist, wie sie ihn erlebt haben, als er sie gerufen hat. Das ist ein Wahnsinnseinschnitt. Etwas, womit wir, alle, die danach gläubig geworden sind, permanent leben müssen. Er ist nicht mehr in der Weise mit ihnen, wie er war, als sie gerufen hat, als sie mit ihm durch die Lande gezogen sind. Das ist ein ganz wesentliches Element der Jüngerschaftsschule, durch die die 12 gehen mussten. Und wir wissen, dass das für sie extrem schwer war, was dann passierte, als Jesus am Kreuz starb. Das ist das Ziel, worauf Jesus hinarbeitet. Ein wesentliches Element, zu verstehen, dass es immer noch richtig ist, dass er vorangeht und wir ihm folgen. auch wenn er physisch nicht sichtbar vor uns hergeht. Versteht ihr? Das ist nämlich genau unsere Situation. Wir haben ihn nicht direkt vor uns. Meistens haben wir nur noch mal eine Feuersäule vor uns. Manche Leute bräuchten das früh morgens, damit sie pünktlich in die Schule kommen, aber das steht dir gut, das wäre spannend so. Ne? Du hättest ein ganz anderes Standing bei dir im Ausbildungsbetrieb, wenn da so eine Feuersäule vor dir herginge. Wäre cool, ist aber meistens nicht so. Wir müssen lernen, auf Jesus zu schauen, auch wenn wir ihn mit diesen Augen, äußerlichen Augen nicht sehen können. Es bleibt dabei. Er geht voran, wir folgen ihm, auch wenn wir ihn nicht sehen. Aber er betet für uns. Das ist etwas, was ganz deutlich hier ist. Er geht ja auf den Berg hoch. Nachdem die Massen weg sind, geht er auf den Berg und er betet. Und ich sage euch, ich weiß, wofür er betet. Er betet für die Zwölfe. Das ist das Herz eines Ausbilders, eines Meisters. Er weiß, die Jungs kommen jetzt in die Feuerprobe. Oh, Vater im Himmel, diesmal sollen sie nicht versagen. Diesmal sollen sie durchkommen. Sie sollen das schaffen. Sie müssen das schaffen. Die Zeit läuft. Das sind so gute Typen. Und die haben es eigentlich obergut drauf. Und er betet für sie und er tritt für sie ein. Und dasselbe macht er für uns. Das müssen wir verstehen, dass wenn wir unterwegs sind, wenn du denkst, das ist so ein Tag, morgen, wie jeder andere, der keinen nicht wert ist, in die Geschichte einzugehen, du denkst, meine Güte, wachst morgen schon auf und fühlst dich gerädert, hast keinen Bock aufzustehen, dir dämmert langsam, was du alles vergessen hast, vorzubereiten für den Tag und am liebsten würdest du dich umdrehen und einfach durchschlafen. Dann musst du wissen, das ist ein Tag, in dem Jesus mit dir sein will. Er den Unterschied machen will. Und er ist da und betet für dich und für mich. Er macht den Unterschied und es wird ein Tag voller Bedeutung. Dann kommt der dritte Glaubensschritt, das kennen wir schon. Er hat es initiiert, er hat es angetrieben. Es ist unsere Reise. Es kommt diese Phase, diese Momente, wo wir gestalten, wo wir gefragt sind. Wir wissen, was wir mitnehmen. Er hat uns nicht vorgeschrieben, welches Boot wir nehmen sollen. Wir haben über das Boot gesprochen. Ne? 8,5 Meter lang, 2,3 Meter breit, 1,8 Meter Tiefgang. Sie wissen, was sie zu tun haben, was für ein Boot sie mitnehmen, was für ein Segel sie setzen, was für Ballast sie mitnehmen, wie viel Essen sie mitnehmen. Naja, ihre 12 Körbe, soweit da noch was drin ist und so weiter. Und sie sind unterwegs. Aber er ist mit ihnen auf dem Berg und er betet. Und dann passiert was ganz Wunderbares. Und das, oh, das begeistert mich an meinem Herrn. Weil ich da dieses Herz sehe von ihm. Er betet und irgendwann hält er es nicht mehr aus. Er kriegt ja auf dem Berg auch mit. Die Fallwinde kommen, der Sturm geht auf. Und er denkt, oh, jetzt geht ihm der Arsch auf Grundeis. Und oh, hoffentlich halten sie es aus. Und er kann es nicht mehr aushalten selber. Er muss nach den Jungs gucken gehen. Und dann sieht man, wie er den Berg runtereilt und ohne es zu merken aufs Wasser. Und er guckt über irgendeine Welle und sagt, wo sind sie denn? Wo sind sie denn, diese kleine Nussschale auf diesem See mit den aufgewühlten Wellen? Und er geht da einher. Es gibt, also er Lustwandelt, ne? Er geht auf dem See einher und er schaut und er sucht nach seinen Jungs. Er will sehen, wie machen sie es? Halten sie durch? Sind sie im Glauben dran? Haben sie die Lektion verstanden, um die es geht? Wir sind nicht allein. Das ist das Herz von Jesus für jeden von uns hier, von dir und mir. Die einzige Frage ist, verpassen wir es oder nicht, wenn wir unterwegs sind? Müssen wir wissen, dass das Herz von Jesus ist, für dich und mich. Ergreifen wir das. Er ist da, er ist unterwegs, er betet, er tritt ein und er schaut nach dir. Es ist ihm so wichtig. Er möchte sehen, dass du nicht noch ein fünftes Jahr im Kindergarten des Glaubens verbringst. oh, diesmal ergreift das. Er wird doch nicht wieder anfangen zu meckern und zu murren, wo es eigentlich dran ist, zu glauben. Wir wissen schon, vierter Schritt. Krisen kommen, und zwar existenziell. Nicht diese Billion-Krisen, diese Fingerschnipp und hab alles im Griff Krisen, sondern die Krisen, wo du erstmal ganz cool anfängst. Wir sind Fischerleute, wir sind Profis, wir wissen, wie wir damit umgehen. Ich bin Anwalt, ich weiß natürlich, wie man mit Krisen umgeht. Ich bin der geborene Krisenmanager, solange es nicht um meine Krise geht, nicht die Krisen von anderen. Geborene Krisenmanager, aber wer bei mir ist die Krise? Dann ist es ganz schnell existenziell. Und wir erleben, die Jungs haben einen Lernerfolg. Sie halten Kurs. Sie geraten in Not, heißt es ganz lapidar bei Matthäus. Der Wind ist gegen sie. Verstehst du? Widerstand. Nichts von, hey, wir sind doch Christen, wir sind im Willen Gottes, wir wissen 100%, wir machen genau das, was Jesus gesagt hat, auf heute Nacht, jetzt darüber und wir machen das alles. Also kann gar kein Widerstand geben. Quatsch. Sie haben es verstanden, Widerstand gibt es, Krisen kommen, kein Thema, lässt uns nicht mehr erschüttern. Wir wissen, am Widerstand wachsen wir in unserem ganzen Leben, so auch im Glauben. Also kein Thema, wir halten Kurs, wir halten durch. Der Wind ist gegen uns, okay. Alle halten zusammen, keiner meckert, keine Panik, super. Ja. Aber gerade wenn wir denken, wir haben es gepackt, wir kommen hier durch, wir werden es schaffen, dann passiert das, was bei Krisen, diesen existenziellen, passiert. Es passiert das Unerwartete. Das, womit wir eben doch nicht gerechnet haben. Diesmal interessanterweise in der Gestalt von Jesus. Er läuft ja da über die Wellen. Und irgendjemand sieht ihn und sagt, bah! Alle gucken dahin und alle sagen, ich wiederhole es nicht, das würde zu laut, Panik! Wir sind verloren. Meine Güte, das ist jetzt zu viel für die Nerven. Wir haben durchgehalten, wir glauben, wir sind dran. Aber jetzt das. Mitten auf dem See eine Gestalt, das gibt's ja nun wirklich nicht. Der See Genezareth ist in der Mitte des Sees, davon dürfen wir mal ausgehen, dass wir da sind, 46 Meter tief, da wandelt man bitteschön nicht übers Wasser. Ich meine, wahrscheinlich auch schon bei einem Meter nicht, aber bei 46 endgültig nicht mehr. Panik. Und wieder kommt die Erkenntnis, dass alles, was wir wissen, was wir an Erfahrung haben, nicht ausreicht. Wie geht man bitte schön mit so einem übernatürlichen Phänomen um? Es passiert das ganz Komische. Petrus, mach was, tu was. Ich muss hier mal eben das Seil reparieren. Es stürmt ja immer noch, ist ja immer noch alles paniklos. Und es geht alles los, wir kennen das schon, das ganze Paket. Nicht, warum sind wir ja eigentlich unterwegs? Wer hat uns hier reingebrockt? Nicht, hätten wir nicht vielleicht an Land bleiben sollen und tralala, nicht? Und man hätte ja auch zu Fuß um den See rumfahren können, das wären ja nur 56 Kilometer gewesen. Kennen wir alles. Ich überspringe das, weil erfreulicherweise diesmal ja der Herr nicht schläft, nicht geweckt werden muss, sondern Jesus nimmt wahr, was er auslöst und sagt, hi Jungs, keep it cool, alles in Ordnung. Ja, er sagt, fürchtet euch nicht. Das ist nun wunderbar, so in so einer Situation, wo man so wirklich erschüttert ist, wo man Angst hat, wo man nicht ein- und aus weiß. Da ist das schon mal gut, wenn jemand einem sagt, du, ist alles in Ordnung. Aber ich weiß nicht, ob du dich in Situationen versetzen kannst, wo du wirklich Panik hast. Das kommt in der Regel nicht so super gut, wenn dann einer sagt, du, das ist alles nicht so schlimm. Das ist furchtbar schlimm. Du blickst das nur nicht, wie schlimm. Und eigentlich würde man doch jetzt erwarten, dass Jesus, wie das letzte Mal, seinen Arm ausstreckt und sagt, ihr Wellen, seid still und du Wind, schweige oder irgend sowas, ja. Ich meine, das letzte Mal hat er es ja irgendwie gemacht. Und ich wette, mindestens die Hälfte der Jünger haben sich sehr genau gemerkt, was hat Jesus damals gemacht. Er bedrohte die Wellen und er sprach zum Wind. Ich habe das selbst mal erlebt. Da gibt ja so Leute, die haben besondere Gaben von Gott geschenkt bekommen. Und einer hatte eine besondere Gabe, wenn der für Menschen, die krank waren, betete, dann wurden ganz viele von denen tatsächlich spontan geheilt. Und das ist faszinierend und das fasziniert damals und das fasziniert auch heute Menschen. Und dann sind da immer eine große Traube von Leuten drumherum und gucken dazu und machen mit. Und dann habe ich tatsächlich gesehen, während er für irgendwie so eine Frau betete, stand da einer mit so einem kleinen Notizblock, da gab es noch nicht diese intelligenten Smartphones, das ist schon ein bisschen länger her, und dann schrieb der mit: siebtens, leg die Hand auf, die rechte Hand auf. Achtens, kratz dich an der Nase. Neuntens, und dann fing der an, wirklich minutiös, bis hin zu jeglichem Quatsch, ja, aufzuschreiben. Warum? Weil er dachte, wenn ich das kopiere, dann kann ich das auch. So betet man, damit man Erfolg hat. Und verpasst, dass das so nicht funktioniert. Das Tolle an unseren vier Evangelien ist, dass es kein einziges Heilungswunder gibt von Jesus, das er in der gleichen Weise geheilt hat, gewirkt hat. Kein einziges. Und selbst da, wo es um dieselbe Krankheit geht, Blinder, wo wir sagen würden, Blinde, die werden, ne, wissen wir jetzt, ne, erstmal beobachtet, bisschen Staub und Dreck reinspucken, Schmiere rausmachen, ja, Brille abnehmen. So heilt man Augen, haben wir ja gelernt. So hat das letzte Mal gemacht. Pustekuchen beim nächsten Mal. Sagt er einfach, spricht er einfach zu ihr. Fertig. Hey Meister, so geht das aber nicht. Wir haben genau mitgeschrieben, wir haben es eingeübt. Was haben wir uns für Mühe gegeben? Was dieser Ekel mit diesem Schleim und Streck und so und das und andere Leute auf Augen, wir haben das untereinander geübt, ne? Ist ja sowas von fürchterlich. Das darfst du jetzt nicht bitte anders machen. Aber so ist es nicht. So funktioniert es nicht. Und deswegen hatte ich euch die Hausaufgabe angegeben, habe gesagt, überlegt mal, was gab es hier zu lernen? Was hatte sich Jesus eigentlich vorgestellt? Wie sollte es eigentlich funktionieren? Und was haben sie hier gelernt? Jeweils er macht nichts. Er bedroht nicht die Wellen, er spricht nicht zum Wind, er spricht nur zu seinen Zwölfen. Und das beweist, dass es wieder einen Unterschied macht, ob Präsident Obama sagt, yes, we can, oder ob Jesus sagt, fürchte dich nicht. Es kommt immer darauf an, wer was sagt. Und wenn Jesus dir persönlich zusagt, fürchte dich nicht, dann hat das eine Wirkung. Weil er es ist. Das stimmt. Beim Präsident Obama wissen nach 4 Jahren endgültig, glaube ich, alle, dass das, was er vor 4 Jahren uns hat glauben gemacht, nicht ganz so für bare Münze zu nehmen ist. Aber bei Jesus ist das anders. Trotzdem, er spricht nur zu den 12. Das heißt, die Erwartung ist, die 12 sind dran. Er macht es nicht für sie. Okay? Und dasselbe gilt für uns. Die Erwartung ist, wir lernen, im Glauben zu gehen und zu handeln und mit so einem Sturm umzugehen. Dann gibt es ein ganz spannendes Ding. Petrus Ausstieg, habe ich das mal beschrieben. Das ist ja das, was man meistens vom Kindergottesdienst von dieser Stelle kennt. Ne? Ist der Petrus. Petrus will aussteigen. Interessant ist natürlich, warum will der eigentlich aufsteigen? Ich weiß nicht, ob euch da jemand schon Gedanken drüber gemacht hat, aber ich, Ich frage mich das sofort, nicht? Wenn der Gärtner da mit dem Messer in der Hand steht, von dem Blut runtertröpfelt, dann frage ich mich auch sofort, was macht der Kerl mit dem Messer da? Mit der Blutgruppe von dem toten Opfer zu seinen Füßen. Ich frage mich halt, was ist mit dem Petrus? Warum will der da raus? Ahnt er, dass das Boot gleich untergeht? Und denkt, lieber zu dem Jesus da, der da auf dem Wasser wandelt und mit dem ans Ufer trockenen Fußes? Oder denkt er, hey, die anderen sind ja immer so, das ist ja immer so umstritten, seine Führungsrolle da unter den Zwölfen, ne? Ihr wisst, das Lieblingsthema der Zwölf untereinander ist, wer ist der Größte unter uns? Bis zum Ende. Es ist sehr angefochten, dass Petrus der Chef ist. Die Position könnte er schlagartig sichern. Wenn die ihn sehen, wie er auf dem See Genezareth wandelt, die anderen elf, dann ist die Frage geklärt. Das wäre doch obercool, oder? Er steigt aus und gut, lassen wir die Motivfrage beiseite. Warum er auch immer aussteigen wollte, just in dem Moment. Aber Petrus hat etwas verstanden, nämlich wie das mit dem Glauben ist. Und das gibt es jetzt einen kleinen Exkurs. Wie funktioniert das mit dem Glauben? Ich hatte das letzte Mal darauf hingewiesen, dass diese Ermahnung mit dem Kleingläubigsein etwas ist, was nur die Zwölf zu hören kriegen. Nicht die Heiden, nicht die Pharisäer, nicht die, mit denen sich Jesus sonst anlegt. Denen wirft er nie Kleinglauben vor. Umgekehrt gibt es sogar Heiden, denen sagt er, größeren Glauben als bei ihm hier habe ich ja in ganz Israel nicht gefunden. Und dann stehen die Zwölf daneben wie die Deppen. Ja, und ich hatte es letztes Mal schon gesagt, sie haben nun wirklich alles aufgegeben, haben sich aufgemacht und haben ihr Leben voll darauf gesetzt, Jesus zu folgen. Und dann müssen sie sich anhören, dass sie die Kleingläubigen sind. Und tatsächlich den Zwölfen, nachdem das ein paar Mal passiert ist, genau genommen passiert das 5-mal, irgendwann ging das denen so auf den Keks. Und die reden natürlich auch miteinander und die denken darüber nach und nehmen ja auch ihren Herrn ernst. Irgendwann haben sie den Johannes vorgeschoben und haben gesagt, frag ihn doch mal. Und dann geht Johannes mal, wo man dachte, das wäre jetzt ein guter Moment. Man hat Jesus alleine in Ruhe und sagt, Meister, mehre du uns unseren Glauben. Und das ist ja eine super Frage. Ne? Er wirft uns immer vor, wir hätten einen kleinen Glauben. Andere lobt er wegen ihres großen Glaubens. Also sagen sie sich, Meister, mehre du uns unseren Glauben. Mach du unseren Glauben größer. Und das Spannende ist, was antwortet Jesus auf diese Frage? Wir würden ja sagen, endlich, hat lang gedauert, aber endlich kommen sie mit der richtigen Frage. Sie wollen verstehen, wie das mit dem Glauben funktioniert, wie man mehr Glauben kriegen kann. Wie geht das? Und wenn wir uns die Antwort von Jesus anschauen, ist das völlig verblüffend. Die Antwort von Jesus ist nämlich, horcht mal Jungs, wenn ihr nur einen Glauben hättet wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu dem Berg dort sprechen, heb dich hoch und lauf. Ihr könntet zu dem Baum dort sagen, entwurzle dich, pflanz dich im Salzwassermeer ein und lebe. Jesus, was denn das wieder für eine Antwort? Das ist ja völliger Kokolorus. Wir, 1,5 Jahre drum gerungen, was die richtige Frage ist, stellen dir die richtige Frage. Und was du machst, ist in Wirklichkeit bitschi, patschi, patsch. Falsche Frage. Weil was Jesus übertragen ja sagt ist, Leute, eure Frage ist falsch. Hättet ihr den kleinstmöglichsten Glauben, den es überhaupt gibt? Denn das Senfkorn aus Palästina, Palästina, wenn ihr das schon mal gesehen habt, das ist noch mal kleiner als unser normales Senfkorn, galt als das kleinste Korn, was es überhaupt gibt. Also der Vergleich, den er macht, ist, wenn ihr überhaupt nur den denkbar kleinsten Glauben hättet, könntet ihr schon das Unsinnigste überhaupt machen. Nämlich einen Berg sagen von da nach da, einen Baum entwurzeln, ins Salzwasser sich reinpflanzen und weiter wachsen. Wenn ihr nur den kleinsten Glauben hättet, könntet ihr schon das Unsinnigste machen. Eure Frage ist falsch. Es geht nicht um mehr Glauben, sondern die einzige Frage ist, hast du Glauben oder hast du keinen? Lebst du aus Glauben oder nicht? Handelst du in dieser konkreten Situation im Glauben oder nicht? Es gibt nicht mehr oder weniger Glauben. Spannend, wichtig. Das ist genau, wo die Jünger auf dem Trip waren, die. Und deswegen haben sie gefragt und deswegen haben wir eine Antwort gekriegt. Umso spannender wird es, was ist denn dann Glauben? Wie funktioniert das? Was meint Jesus dann mit Glauben? Jesus fügt dann positiv an und sagt, erzählt die Geschichte von einem Knecht. Wir sollen sein wie ein Knecht, der tut, was man ihm sagt. So einfach. Was ist also Glauben? Wenn wir uns das angucken, das Zeugnis von Jesus, alles das, was er erzählt, dann habe ich eine ganz simple Arbeitshypothese, mal so zum Anfang, um das zu begreifen. Ich habe die schlicht und ergreifend genannt, wo geh wo. So, ich dachte so, handlich, greifbar, zum Auswendiglernen. Wo geh wo. Glauben ist wo geh wo. Das heißt, da ist ein Wort von unserem Meister. Er sagt, mach, tu. Das zweite Schritt ist, jetzt komme ich dran, bis jetzt war er dran. Jetzt komme ich dran. Ich muss auf das Wort hin reagieren. Wenn er was Klares sagt, mach das, dann ist nur die Frage, bin ich gehorsam oder nicht. Mehr, eine andere Reaktion gibt es gar nicht. Entweder ich mache es oder ich mache es nicht. Und das dritte ist, es geschieht ein Wunder. Mit Wunder meine ich nicht, es passiert etwas Unerklärliches. So ganz oft denken wir, Wunder sind die Sachen, da passiert was, was wir uns nicht erklären können. Ganz oft können wir uns die Dinge, die wir uns heute nicht erklären können, morgen erklären. Nur um übermorgen festzustellen, dass unsere Erklärung falsch war und wir es uns wieder nicht erklären können. Aber versteht ihr, ein Wunder wird nicht ein Wunder dadurch, dass wir etwas verstehen oder nicht verstehen oder glauben, es zu verstehen oder nicht zu verstehen, sondern ein Wunder ist immer, wenn das passiert, was Gott sagt, was passieren soll. Wenn er eingreift in unsere Geschichte. Wenn er handelt. Wenn er sichtbar wird in unserem Leben. Das ist ein Wunder. Wenn Gott eingreift in unser Leben und die Dinge anders werden. Wenn er den Unterschied im Tag macht, in der konkreten Situation. Immer das würde ich als Wunder bezeichnen. Wenn er sagt, Gott sagt, es werde Licht und es wird Licht. Das ist die Vorstellung, wie Gottes Schöpfung funktionieren soll. Und die Schöpfung reagiert genau so. Er spricht zu den Wellen und sagt, lasst's. Sie lassen's. Er spricht zum Wind und sie lassen's. Er sagt zu den Fischen, hey, alle Fische schön sammeln, rechte Seite von Petrus Boot. Die Jungs müssen mal ein Erfolgserlebnis haben und dann wird das eingefischt. Obwohl sie die ganze Nacht gefischt haben. Die Schöpfung reagiert nach wie vor, von Anfang an bis heute, auf Gottes Wort. Immer wenn wir Menschen ins Spiel kommen, gibt es diesen mittleren Teil. Dann sind wir gefragt. Er spricht und die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Tun wir es oder tun wir es nicht? Haben wir die Haltung eines solchen Dieners, der sagt, mein Herr hat gesagt, dann tue ich's. Oder sage ich, hat Gott gesagt, aber mal gucken. Wenn du morgen dahin gehst, wo immer du auch morgen hingehen magst, ob dir das gefällt oder nicht, und du bist ein wiedergeborenes Kind Gottes, dann geht ein wiedergeborenes Kind Gottes auf diese Arbeitsstelle. Die einzige Frage ist, lebst du das oder nicht? Tust du das im Glauben oder nicht? Kannst du morgen, wenn du in deinen Betrieb kommst und dich vielleicht so klein fühlst, sagen innerlich, hier ist ein Sohn Gottes, hier ist eine Tochter Gottes und ich gehe in diesen Betrieb. Und der Einzige, der rechtmäßig in diesem Betrieb was zu sagen hat, ist Gott. Er ist der Herrscher. Das ist, was wir im Lobpreis bekennen. Er ist der König. Oder wirst du wieder einen Tag leben, ungläubig. Weil du nicht in der Realität lebst, in die Gott dich gesetzt hat. Wird wieder ein Tag vorbeigehen, wo du am Ende des Tages sagst, Herr, wo warst du? Und der Herr sagt, Martin, ich war da, aber wo warst du? Kennt ihr solche Tage? Versteht ihr, das ist Glauben. Glauben ist nichts anderes als Gott spricht. Ich handle entsprechend dem, was Gott sagt. Ich nehme ihn ernst, ich nehme das wahr. Ich reagiere darauf. Und dann passiert das, was passieren soll. Ich muss das nicht machen. Ich muss nur das machen, was für mich dran ist. So einfach ist es. So entspannt. Petrus hat das hier verstanden. Gucken wir uns das an. Hier sehen wir also ein Beispiel. Petrus hat das inzwischen verstanden mit dem Wo geh wo. Darum sagt er nämlich, Herr, befiehl mir, zu dir zu kommen. Wie gesagt, meine Vermutung ist, er findet das obercool, jetzt auch mal da über das Wasser zu gehen. Den Jungs zu zeigen, was eine Hake ist. Keiner traut sich's, aber er. Aber er hat verstanden, es hat keinen Sinn, jetzt selber da einfach aufs Wasser zu gehen. Das können wir nicht. Das braucht ein Eingreifen Gottes in unserer Welt, damit das möglich ist. Folglich sagt er, hey, ich weiß, wie Glauben funktioniert. Jesus, du musst nur ein Wort sprechen und ich werde gehorsam sein, weil ich leg's dir in den Mund. Und dann wird das passieren, dann wird das möglich sein. Ich glaube dir. Jesus, befiehl mir, komm auf das Wasser jetzt. Stark, oder? Ich weiß nicht, habt ihr das mal schon mal mit Jesus probiert? Ihm zu sagen, was er euch befehlen soll? Aber das ist das Verständnis. Petrus hat das voll begriffen. Zweites Lehrjahr Ende, er ist auf einem guten Kurs. Und tatsächlich, Jesus spricht und sagt, komm Petrus. Petrus reagiert dann entsprechend, klar. Und es funktioniert. Naja, das ist ja der Sinn der Sache. Gott spricht, wir handeln entsprechend. Es funktioniert. Petrus läuft auf dem Wasser. Hey. Und ich weiß, da ist viel drüber spekuliert worden, was dann passiert ist. Nicht, dass er auf die Umstände schaut, dass er plötzlich die Wellen sieht und den Wind. Ich weiß ganz genau, meine ganz genau zu wissen. Ich habe eine ziemlich genaue Vorstellung, was passiert ist. Wisst ihr, was passiert ist? Petrus auf dem Wasser, völlig begeistert von Jesus. Hey, es funktioniert. Ha, Glauben funktioniert. Und dann kommt der Moment, wo er guckt, sehen mich alle. Und bei dem Blick zurück, das geht ja gar nicht. Und er fängt an zu sinken. Das ist, was da passiert ist. Er sieht wieder die Wellen, er sieht den Wind, er sieht wieder seine eingeschränkte Realität. Versteht ihr? Glauben, der Vorwurf an uns Christen ist, wenn wir anfangen, wirklich im Glauben zu leben, würden wir Scheuklappen aufsetzen und die Realität nicht wahrnehmen, wie sie wirklich ist. Genau das Gegenteil ist die Wahrheit. Wer nicht im Glauben lebt, der lebt mit Scheuklappen. Der sieht nur einen kleinen Ausschnitt der Realität. Glauben fängt an, die Tür aufzumachen, dass du die Dinge siehst, wie Gott sie sieht, wie sie wirklich sind. Glauben lässt sich das Ganze sehen. Mit Jesus können wir über Wasser gehen. Das ist die Realität. Nur wenn wir aufhören, an Jesus zu sein, dann glauben wir wieder an unsere kleine Realität, was geht und was nicht geht. Und dann in seiner Not tut er das, was wir immer tun dürfen, wenn wir in Not sind. Nämlich, er wendet sich an den Herrn und schreibt, Hilfe, Herr, hilf mir. Tja, und was kriegt er zu hören? Wir verstehen es inzwischen, oder? Jetzt verstehen wir es. Du Kleingläubiger. Schon wieder. Was ist denn jetzt eigentlich Kleinglauben? Seid ihr noch dabei? Ich weiß, dass ich lang bin. Ich weiß gar nicht, wie lange man bei euch predigen darf, aber ich habe schon das Zeichen gehört und gesehen, dass es lang ist. Seid ihr noch da? Auch da in den hinteren Reihen? Ja? Weil das ist total spannend. Was ist denn jetzt eigentlich dann Kleinglauben? Was ist denn jetzt passiert? Hier haben wir ein super Beispiel dafür, was Kleinglauben ist. Warum auch nur die Apostel das abkriegen? Diesen Vorwurf der Kleingläubigkeit kann es überhaupt nur da geben, wo wir Gott kennen, wo wir um seine Realität wissen, wo wir bereit sind, auf sein Wort uns einzulassen. Und Kleinglauben taucht immer da auf, wo wir anfangen mit Gott, aber aufhören im Fleisch, wie Paulus sagt. Er sagt nämlich, warum fangt ihr denn an, voll des Geistes, und hört auf im Fleisch? Versteht ihr, immer da, wo wir losziehen, auf sein Wort hin, uns ein Glaubensprojekt wirklich anpacken, angehen, voller Mut sind, und dann bei der erstbesten Krise schalten wir wieder auf, oh, jetzt müssen wir uns wieder an die Realität halten. Moment mal, das funktioniert ja mit Gott nicht so. So ganz richtig darf man sich ja doch nicht auf ihn verlassen. Moment mal. Und dann haben wir im Glauben angefangen und plötzlich werden wir kleingläubig. Und Leute, ich kann euch Tonnen von Geschichten aus meinem Leben erzählen, wo ich kleingläubig bin. Aber ich finde es extrem hilfreich, es zu erkennen jetzt. Zu merken, wann fange ich an, kleingläubig zu werden, weil das gibt mir die Chance zu sagen, hey, das werde ich nicht machen. Das Ding werden wir hier nicht versaubeuteln, sondern hier werde ich umdrehen und werde sagen, Herr, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Ich blicke hier nicht durch, meinetwegen habe ich auch Panik, aber ich glaube dir. Ich glaube dir, dass mit dir das passiert, was du gesagt hast, was passieren soll. Dass ich mit dir als Kind Gottes in dieser Situation durchgehe. Dass wir als Gemeinde Christi den Platz einnehmen, der uns zusteht in dieser Stadt. Dass dieses Land nicht untergehen wird, wenn wir Christen bereit sind, aufzustehen mit unserem Herrn, zu sagen, wir glauben dir. Und wir wollen sehen, dass dein Wille geschieht. Oder wir sind alle kleingläubig. Aber versteht ihr das? Das ist Realität. Und ich kann es in meinem Leben, wir haben nicht die Zeit, sonst würde ich euch ein paar Geschichten erzählen, aber ich kann es in meinem Leben genau sehen, wo ich kleingläubig war. Und dann passiert nicht das, was Jesus wollte, das passiert. Aber da, wo wir voll des Glaubens sind, und das ist nicht mehr oder weniger Glaube, deswegen kann jemand, der sich gestern bekehrt hat, voll des Glaubens sein. Und jemand, der mit 50 Jahren dabei ist, kann kleingläubig werden. Und ich habe das erlebt. Das ist eine Frage, tue ich das, reagiere ich das, lebe ich wirklich im Vertrauen auf meinen Herrn oder nicht? Nehme ich ihn ernst, nehme ich das, was ich von ihm gehört habe, ernst und handle ich so, wie er es, wie es dran ist, wie er es sagt. Es ist deine Entscheidung, ob du heute Abend als Kleingläubiger ins Bett gehst und morgen als Kleingläubiger aufstehst. Und entspannend wird es, wenn die Krisen kommen. Aber es ist eine Entscheidung. Du musst dich heute entscheiden, zu sagen, ich will nicht Dinge im Geist anfangen, um sie im Fleisch aufzuhören. Das ist das Dämlichste, was wir tun können. Dann gilt nämlich das Wort von Jesus, wo er sagt, lieber wär mir ihr wert, heiß oder kalt, aber weil ihr lauwarm seid, speiche ich euch aus. Weil ihr seid die Ärmsten. Weil wir geben alles auf. Wir setzen alles auf die Karte Jesu. Wir haben gar nichts. Und dann versaubeuteln wir es noch. Das ist doch das Dämlichste, was man machen kann. Liebe Geschwister, das sage ich mir und euch. Das ist das Dämlichste. Und deswegen dieses harsche Wort von Jesus, ich speie euch aus, um uns deutlich zu machen, um uns aufzurütteln, um uns wach zu machen, damit wir verstehen, worum es eigentlich geht. Und das wird in dieser Kirche nicht gelehrt. Aber wir sollen anfangen, Männer und Frauen des Glaubens zu werden. Du entscheidest, ob morgen da, wo du hingehst, Jesus auch Raum bekommt, dass er handeln kann. Ob der Tag morgen ein hundsgemeiner Tag ist, den man am besten ausradiert, oder ein Tag ist, in dem Jesus vorkommt. Es sind die Krisen, in denen sich entscheidet, ob wir Glauben haben oder nicht. Kleiner witziger Hinweis noch. Man hätte sich ja jetzt vorstellen können, ne? Jesus kommt, rettet Petrus, zieht ihn hoch und sie stehen beide wieder auf dem Wasser. Genial. Sie gehen beide. Man hätte sich ja jetzt vorstellen können, Petrus und Jesus, ne, gehen jetzt schon mal ans Ufer, den anderen voran, machen schon mal kleines Feuer für ein Frühstück. Aber dem ist nicht so. Das heißt ausdrücklich, dass Jesus den Petrus an die Hand nimmt und sie gehen übers Wasser, aber nur in das Boot zurück. Das nur als kleinen Hinweis für alle Leute, die Tendenzen haben, auszusteigen. Wenn du aussteigen willst, wo der Herr gar nicht gesagt hat, es dran ist, auszusteigen, dann wirst du am Ende sinnvollerweise wieder da zu sein, da zurückgeführt, wo du mal ausgestiegen bist. Trotzdem ist es ganz lieb, oder? Es ist auch ganz verblüffend, warum macht der Herr das überhaupt? Wenn ich der Herr gewesen wäre, hätte ich gesagt, Petrus, ich kenne dich. Ich weiß, was in deinem Kopf vorgeht und dein Herz kenne ich schon noch viel besser. Bleib mal schön im Boot und helf deinen Kumpels. Ihr habt einen Auftrag, dass ihr sollt mir voranfahren. Macht das mal mit den Jungs. Aber offensichtlich liebt Jesus diesen Mut des Petrus in der Situation. Macht ihm das so viel Spaß, dass dieser Petrus sagt, Herr, komm, wir beide, ich auf dem See. Könnt ihr das sehen? Es ist ganz klar, Petrus muss am Ende wieder im Boot sein. Es war nicht geplant, dass Petrus aussteigt und draußen bleibt. Der muss wieder zurück zu den Jungs. Das ist eine Teamarbeit. Die 12 müssen ankommen, gemeinsam. Aber offensichtlich hat Jesus eine Freude daran, wenn seine Freunde mutig sind. Und ich möchte euch sehr ermutigen, seid mutig. Fordert unseren Herrn heraus im Glauben. Seid mutig. Sprecht mal mit ihm über solche Dinge, die ihr obercool findet. Ich kann euch nicht versprechen, ob er dann sagt, jo, aber ich habe den Verdacht, dass Jesus voll auf sowas abfährt. Ich glaube, Jesus steht nicht so auf gut bürgerlich situiert, gelangweilt, mittelmäßig. Ist nicht so sein Ding. Also Leute, eine gute Chance, mal auszuprobieren mit eurem Herrn und zu sagen, hey, Jesus, wäre das nicht obercool, wenn wir morgen für meinen Chef mal beten? Gib mir den Impuls, dass das dran ist und ich mach's. Wichtig ist die Reihenfolge. Wo geh wo, okay? Nicht einfach so machen. Aber red mal mit deinem Herrn darüber. Eine Kollegin von mir hat das gemacht mit ihrem Chef und das ist super gewesen. Der hat sich bekehrt. Die wäre sonst nie auf die Idee gekommen, mit dem das zu machen. Tja, und der Wind und der Sturm und all das heißt ganz lapidar, es legt sich. Ist völlig okay. Die 12 haben ihre Prüfung bestanden. Das Einzige, was wir noch nicht wissen, ist wie, oder? Aber dafür gibt es ja noch einen dritten Teil. Und wir kommen an, wo er gesagt hat, dass wir ankommen sollen, nämlich am anderen Ufer, alle 12 mit ihm. Das ist super. Wir kommen immer an, wenn wir in den Glaubensprojekten an ihm dranbleiben, werden wir ankommen, wo er gesagt hat, dass wir ankommen. Gibt es Fragen? Sollte es. Ja, ihr seht die ganze Menge an Fragen, die da aufkommen können. Ihr könnt ja euch ein paar mal aufschreiben, weil es gibt so Sachen, die da drin vorkommen, wie Furcht und Krisen. Und funktioniert das wirklich? Und brauchen wir wirklich Krisen oder können wir auch ohne die leben? Sorgen. Ja, ne? Denkt mal über die Sachen nach, aus den beiden Teilen. Und seid wahrhaftig. Denkt darüber nach und seid wahrhaftig mit euch selbst. Redet miteinander. Das ist, was uns als Gemeinde ausmacht. Wenn wir lebendige Zelle sind, dann müssen wir miteinander reden. Dann muss man sagen, du, ich habe Schiss. Oder ich habe mich schon zweimal darauf eingelassen, weil ich dachte, Jesus hat zu mir geredet und es ist total in die Hose gegangen. Und ich brauche es, dass mir geholfen wird an der Stelle. Dann steht miteinander. Keine Plattitüden, keine doofen Sprüche. Sondern lasst uns wirklich Gemeinde Jesus sein. Die Paulus Wort ernst nimmt, dass wir einander ermutigen, anstacheln zum Meer. Unterwegs zu sein, einander ermutigt sein. Dass wir unserem Herrn glauben und vertrauen. Okay? Nehmt das mit als Hausaufgabe. Ja? Und dann demnächst in einem Gottesdienst in deiner Nähe.
Kannst du gerade noch für uns beten?
Gerne. Dann würde ich euch einladen, dass die, die gemerkt haben, hey, ich habe so ein Glaubensprojekt, ich stecke in so einem Glaubensprojekt. Das ist jetzt keine Frage, ob du bekehrt bist oder nicht oder so, das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber wo du weißt, ich stecke in so einem Glaubensprojekt und ich bin umgekippt schon oder ich drohe gerade umzukippen, kleingläubig zu werden, dann würde ich dich gerne einladen, dass du aufstehst, dass du vor Gott heute stehst und sagst, Gott, ich will nicht, ich will mit dir dadurch, egal was das bedeutet und was dabei rauskommt. Weil ich dir vertraue, dass es gut ist, was dabei rauskommt. Aber ich bin nicht länger bereit, einen Tag noch zu verplempern von dem kostbaren Leben, das du mir gegeben hast, ohne dich. Denn das ist es. Es ist Vergeudung. Und ich würde euch einladen, steht auf. Und das ist ein Ding zwischen dir und Gott. Und ich bete gerne für euch, aber in Wirklichkeit hat das nichts mit mir zu tun. Sondern es geht um dich und deinen Herrn. Dass du festmachst vor ihm und sagst, Herr, hier stehe ich. Und ich bin nicht bereit zu weichen. Weder den Umständen, noch dem doofen Teufel, noch meinen eigenen Ängsten. Ich glaube dir, ich vertraue dir. Ich will sehen, dass du in meinem Leben wirksam wirst. Dass du in meinem Leben wirksam wirst. Und mein Tag anders wird, weil du da drin bist. Und Vater Gott, hier stehen wir vor dir. Und wir können einfach nur dankbar sein, dass du uns gerufen hast, obwohl du gewusst hast, wer wir sind. Obwohl du gewusst hast, dass wir umkippen werden, dass wir aufgeben, dass wir kleingläubig sein werden. Aber genau wie du mit den 12 nicht aufgegeben hast, gibst du auch nicht mit uns auf. Und Herr, hier stehen wir vor dir. Und wir sagen, wir glauben dir. Herr, wir wollen erleben als deine Jünger, die wir in deiner Jüngerschaftsschule sind, dass du uns lehrst, Tag für Tag mit dir zu gehen. Die Glaubensprojekte mit dir anzugehen und zu überwinden. Herr, dass diese Stadt von dir und von deinem Licht durchdrängt wird, wie das vorhin in dem Bild gezeigt wurde. Du sprichst uns so viel Ermutigung zu. Aber hier stehen wir und wir sagen dir, morgen, heute Abend fangen wir damit an, dir Raum zu machen und zu sagen, komm her, wirke du. Wohin wir auch gehen, dahin kommst nun auch du. Können wir das mal zusammen sagen, das ist ein alter christlicher Schlachtruf. Wohin wir gehen, dahin kommt nun auch der Herr. Das ist ein gewaltiges Ausdruck von Glauben. Selber zu sagen von sich, wohin ich gehe, dahin kommt nun auch der Herr. Lasst uns das mal zusammen sagen. Wohin ich gehe, dahin kommt nun auch der Herr. Nochmal. Wohin ich gehe, dahin kommt nun auch der Herr. Und ich segne euch. In dem Namen unseres wunderbaren Gottes, des Vaters, der euch gewollt hat, der euch ins Existenz gebracht hat, weil er ein Leben der Fülle für euch hat, in Ewigkeit. Nicht ein Leben getrieben und klein gemacht, sondern der Fülle. In ihm und aus ihm. Und im Namen unseres Herrn, der gestorben ist, damit du dieses Leben haben kannst. Und des Heiligen Geistes, der bereit ist, in dir loszulegen, wenn du ihm nur den kleinen Finger gibst. Amen.
Vielen Dank, Martin. Ich glaube, ich kann im Namen von uns als Subsonnen reden und ich hoffe auch im Namen der vielen Gäste, die heute da sind, dass wir uns deine Worte zu Herzen nehmen. Und ich bitte euch als Subsonner, denn ihr merkt, dass